free audio post-production by Alphonic.com.
Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Heute gibt es endlich mal wieder eine neue Folge. Ich bin immer noch in meiner Semi-Podcast-Pause, weil bei mir einfach mit Kinderbetreuung und nebenbei ein bisschen arbeiten gerade sehr viel los ist und ich nur wenig bis gar nicht dazu komme, Podcast-Folgen aufzunehmen und zu schneiden. Deshalb wird es bis Herbst weiterhin nur unregelmäßig Folgen geben, aber dann wird es regelmäßig weitergehen, wöchentlich mit neuen Folgen, versprochen. Mein heutiger Gast ist Annalena. Annalena hat in Folge 33 von ihrer ersten Geburt erzählt und heute ist sie nicht alleine zu mir zu Gast, sondern hat ihre Schwester mitgebracht, Elisa, die Hebamme ist und bei beiden ihrer Geburten dabei war. Und ich freue mich total darauf, euch diese Folge heute präsentieren zu können, aus der Sicht der Gebärenden und aus der Sicht der Hebamme, die gleichzeitig auch die Schwester ist. Also es ist, glaube ich, auch nochmal eine besondere Situation, wenn man nicht nur als professionelle Hebamme, sondern auch noch als Familienmitglied und persönliche, emotionale Betreuung bei einer Geburt mit dabei ist. Und noch eine kurze Anmerkung zum Ende der Folge. Als wir aufgenommen haben, hat leider die Technik gestreikt. Das heißt, das Ende dieser Folge ist ein bisschen abrupt, aber wir haben alles Wichtige drin. Bevor wir mit der heutigen Folge einsteigen, möchte ich dir ein bisschen was über meine Arbeit als psychosoziale Beraterin erzählen. Ich begleite Frauen nämlich dabei, ihre Geburtserfahrungen zu verarbeiten und zu integrieren und habe zwei spezielle Coaching-Angebote. Das erste richtet sich an Frauen direkt nach einer schwierigen, herausfordernden Geburt, die nicht so verlaufen ist, wie die Frau sich das gewünscht hat. Und das Coaching heißt What the fuck just happened, weil genau das ist, was viele Frauen nach einer herausfordernden Geburt sich denken. In dem Coaching schauen wir uns an, was ist genau passiert. Wir benennen die Gefühle und auch die Dinge, vielleicht auch die Grenzüberschreitungen, die passiert sind. Und wir schauen, wie du das Ganze sowohl auf mentaler Ebene als auch auf körperlicher Ebene integrieren kannst. Wir arbeiten immer mit dem Körper in meinen Coachings. Bevor ich psychosoziale Beraterin geworden bin, war ich schon lange Yogalehrerin, über ein Jahrzehnt lang. Und ich glaube, es ist einfach unumgänglich, mit dem Körper zu arbeiten, wenn es um Geburt geht, weil Geburt einfach so ein körperlicher Prozess ist. Das heißt, der Körper, das Nervensystem fließen in meine Coachings immer mit ein. Mein zweites Coaching-Angebot richtet sich an Frauen, die einen ungewollten, ungeplanten Kaiserschnitt hatten. Und es heißt 7 Schichten tief. Der Name bezieht sich natürlich auf die 7 Schichten des Körpers, die durchtrennt werden bei einem Kaiserschnitt. Aber wir gehen über die körperliche Ebene hinaus und schauen uns die unterschiedlichen Ebenen, die unterschiedlichen Schichten im Leben einer Frau an, die berührt werden von einem Kaiserschnitt. Der Körper, das Nervensystem, die Gedanken und Glaubenssätze, die Emotionen, aber auch das größere Umfeld, die Gemeinschaft um uns herum. Wir schauen uns an den spirituellen Aspekt, also die Sinnfrage nach einem Kaiserschnitt, wie das dein Leben berührt. Wenn diese Angebote für dich interessant sind oder du jemanden kennst, die davon profitieren könnte, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an info@theamayar.com oder mich über meine Social-Media-Kanäle erreichen. Jetzt erst einmal viel Freude mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, Annalena und Elisa. Ich freue mich, dass ihr heute zu zweit bei mir seid. Wir reden über die zweite Geburt von Annalena und Elisa ist die Schwester.
die gleichzeitig auch Hebamme ist und bei dieser Geburt dabei war. Annalena, du hast uns deine erste Geburtsgeschichte schon erzählt. Kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Hallo, mein Name ist Annalena. Ich lebe mit meinem Partner und meinen mittlerweile 2 Kindern in Niederösterreich. Genau, meine erste Tochter wird 4 und meine zweite Tochter ist 10 Monate alt. Und eigentlich bin ich Volksschullehrerin.
Ah, geil. Elisa, kannst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, ich bin die Elisa. Ich bin eben, wie gesagt, die Schwester von der Annalena und auch Hebamme seit mittlerweile 3,5 Jahren in einem Krankenhaus in Wien. Habe selber keine Kinder. Genau, wohne mit meinem Partner in Wien.
Schön. Meine erste Frage, die gab es damals noch nicht, Annalena, als wir deinen ersten Podcast aufgenommen haben, ist jetzt immer, was weißt du über deine eigene Geburt? Und wer von euch älter ist, darf anfangen, über die eigene Geburt erzählen und dann die zweite.
Also ich bin die Älteste und meine Mama hat immer sehr schlecht über ihre eigenen Geburten gesprochen. Also sie hat das als ganz schmerzhaft und das Schlimmste überhaupt irgendwie so wahrgenommen und uns das auch immer so weitergegeben. Und ich habe mir immer fest vorgenommen, nein, ich werde sie beweisen, dass es nicht so schlimm ist und nicht so schrecklich ist, genau. Aber sie hat da ganz offen und ehrlich drüber gesprochen und ja, hat jetzt nicht so doll drüber geredet. Oder was sagst du, Elisa?
Ja, würde ich auch sagen eigentlich. Sie hat immer gesagt, ihr werdet schon sehen, eine Geburt, da glaubt man, man stirbt und das ist das Schrecklichste, was man je erlebt. Und ja, würde ich dem zustimmen.
Elisa, ich finde es spannend, dass du trotz dieser Beschreibung in deiner Mutter die Geburt immer als sowas ganz Furchtbares dargestellt hast, Hebamme geworden bist. Kannst du dazu kurz ein bisschen was erzählen, wie dein Wunsch aufkam, Hebamme zu werden?
Also ich habe schon ganz lange eigentlich gewusst, dass ich im medizinischen Bereich arbeiten möchte, habe auch überlegt, ob ich Ärztin werden soll. Und irgendwann war das dann wie so ein Blob, dass ich mir gedacht habe, boah, medizinischer Bereich cool, aber eigentlich mit gesunden Menschen. Also ich will nicht immer mit kranken Menschen zu tun haben. Und dann ist mir da die Hebamme in den Sinn gekommen und dann habe ich mich da einfach mehr damit beschäftigt und mir gedacht, ich glaube, das ist genau das Richtige, weil du arbeitest im medizinischen Bereich, hast da total viel mit Menschen zu tun, aber eben mit gesunden Menschen.
Teilst du diese Einstellung immer noch, jetzt wo du Hebamme bist? Weil man kann ja auch argumentieren, dass Schwangere oft ein bisschen pathologisiert werden heutzutage. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Also, aber generell bin ich schon der Meinung, also Schwangerschaft ist jetzt keine Krankheit. Und es gibt natürlich Dinge, die jetzt außerhalb der Norm sind, wo man schon auch sagen kann, das ist jetzt nicht mehr gesund und physiologisch, aber generell teile ich schon den Ansatz, dass schwangere Frauen eigentlich größtenteils gesunde Frauen sind.
Ja, absolut. Annalena, deine erste Geburt können sich die Hörerinnen auch im Podcast anhören. Kannst du sie kurz nochmal in 2, 3 Sätzen zusammenfassen, bevor wir mit der zweiten Schwangerschaft beginnen?
Ja, ich wurde eingeleitet bei der ersten Geburt. Das war ursprünglich eine Hausgeburt geplant, die aber dann wegen der Einleitung nicht stattgefunden hat. Und es war eine sehr langwierige, schwierige Geburt. Und ja, also ich war sehr erschöpft und sehr ausgelaugt danach.
Und auch bei der ersten Geburt war ja Elisa damals noch als Hebammenstudentin schon dabei.
Genau, das war damals im Corona-Lockdown, aber sie konnte trotzdem als Hebammenstudentin dabei sein.
Wie war diese Geburt für dich, Elisa?
Ja, also ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ganz eine andere Erinnerung daran, weil ich da ja mit dem Studium noch nicht fertig war und da hat man noch dieses Allumfassende, sodass man alles mitbekommt. Man ist viel fokussierter nur auf eine Sache, weil ja trotzdem die Hebamme da ist, die alles andere im Blick hat. Aber ich habe es trotzdem als sehr ja, wie die Annalena gesagt hat, es war sehr lang und kräftezerrend und ja. Also jetzt auch nicht wie eine typische erste Geburt, die oft halt mal länger dauert, sondern schon noch mal ein bisschen anstrengender und länger, würde ich sagen.
Verstehe. Annalena, deine zweite Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, Überraschung, die Kleine ist munter.
Du bist noch stumm geschalten?
Oh.
Ach nein, warte, ich kann nicht hören. Es sieht nur so aus, als sei du stumm geschalten. Okay, komisch. Aber red weiter. Schneide ich später.
Okay, also was war jetzt gerade? War jetzt gerade eine Frage an mich? Ich habe es jetzt gerade kurz nicht mitbekommen.
Ich frage jetzt einfach nochmal. Deine zweite Schwangerschaft, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Die zweite Schwangerschaft war geplant. Und ich wurde auch wieder ziemlich schnell schwanger. Hatte aber vor dieser Schwangerschaft einen frühen Abort mit Curettage in der 9. Woche.
Okay, und wie ging es dir dann in der zweiten Schwangerschaft, nachdem du diesen Abort hattest? Konntest du dich dann, also nicht die zweite, die dritte Schwangerschaft dann insgesamt, konntest du dich da hinein entspannen oder warst du dann von Anfang an vielleicht gleich wieder, oh Gott, es könnte wieder ein Verlust werden?
Ja, ich war wieder von Anfang an sehr ängstlich, habe mir sehr viele Sorgen gemacht, bin öfter als eigentlich laut Mutter-Kind-Pass geplant zum Arzt gegangen. Ja, das hat mich irgendwie in allen Schwangerschaften begleitet, dieses Sorgenmachen.
Elisa, konntest du Annalena da in dieser jeweils in der Frühphase der Schwangerschaft ein bisschen emotional auch begleiten als Hebamme?
Ehrlich gesagt war da noch mehr, also da war ich mehr Schwester, würde ich sagen, die ganze Schwangerschaft so richtig. Die Hebamme, die war dann erst bei der Geburt, glaube ich, präsent. Und auch diese Geschichte, das Ganze mit der Schwangerschaft, wie die Annalena das erlebt hat, das war mir ehrlich gesagt unter der Schwangerschaft, also das war mir gar nicht so bewusst, weil sie hat immer so getan, als wäre alles cool und easy und ja, also mir war das gar nicht so klar, dass sie sich eigentlich so viele Sorgen gemacht hat, wie sie dann im Nachhinein erzählt hat.
Ja, spannend. Das ist natürlich etwas, was man vielleicht nicht immer so nach außen auch trägt. Ja. Annalena, in deiner Schwangerschaft wurde ja sehr früh schon am Termin ein bisschen gedreht seitens des Frauenarztes. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich hatte wirklich einen ganz genauen Zyklus und wir haben auch Ovulationstests gemacht. Das heißt, ich wusste genau, wann ich schwanger geworden bin. Und der Frauenarzt hat dann trotzdem bei der ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung laut Scheitelsteißlänge einen ganz anderen Termin berechnet, nämlich um eine ganze Woche wurde ich dann vordatiert. Und ich habe mich da auch versucht zu wehren und ihm auch gesagt, dass ich bei meinem ersten Kind eben schon so weit über den Termin gegangen bin und dass das eigentlich nicht sein kann, weil ich eben genau wusste, wann ich die letzte Regelblutung hatte und auch wann ich schwanger wurde. Aber er hat da nicht mit sich reden lassen und hat eben gemeint, es gibt Richtlinien und wenn der Termin, also der errechnete Termin 5 Tage abweicht von dem gemessenen Termin dann eben bei der ersten Ultraschalluntersuchung, dann ist er verpflichtet, das zu ändern und er macht das auch. Genau.
Okay, Elisa, können wir dich dann nochmal als Hebamme dazu schalten? Wie siehst du das als Hebamme, dieses den Termin anhand der Größe des Kindes festlegen, im Gegensatz zu dem, was die Frau selber sagt?
Also ich finde, wenn eine Frau jetzt wirklich so gut Bescheid weiß über ihren eigenen Körper, über ihren Zyklus, Ovulationstests gemacht hat, dann kann man da schon der Frau vertrauen und dem auch, dem eben vertrauen und das auch so hernehmen. Wir hatten auch schon mal eine Frau, die dann so vordatiert wurde und gemeint hat, das kann überhaupt gar nicht sein, weil ihr Mann war zu dieser Zeit 2 Wochen auf Dienstreise und das Kind kann da gar nicht entstanden sein. Und trotzdem wurde das Datum geändert. Und da sind die Ärzte, die halten sich da halt sehr oft an irgendwelche Richtlinien. Und egal, was die Frau sagt, das wird so gemacht und im Nachhinein ist es dann halt oft blöd, ja, eben wie es bei der Annalena dann war, da wundert man sich dann, dass das Kind irgendwie vielleicht dann doch zu klein ist oder zu groß oder dass irgendwas nicht zusammenstimmt, aber wenn man sich dann denkt, hätte man einfach den Termin hergenommen, den die Frau von vornherein, der berechnet wurde, würde alles passen, aber ja, darauf schaut dann halt niemand.
Ja, das kann ich so nur unterschreiben. Annalena, wie ging es dir sonst weiter in dieser Schwangerschaft? Also das erste Trimester durch diesen vorherigen Verlust war ein bisschen durchwachsen. Wann konntest du dich in die Schwangerschaft hinein entspannen, wenn überhaupt?
Ja, also mit Entspannen war es nicht so in dieser Schwangerschaft. Ich hatte dann das Organscreening. Und bei dem Organscreening ist eben das erste Mal festgestellt worden, dass das Wachstum vom Kind unter der 10. Perzentile ist und eben besonders der Kopfumfang ihnen Sorgen bereitet, weil der Kopf viel kleiner ist, als er eigentlich sein sollte. Auch da habe ich wieder versucht zu reden und eben gesagt, dass ich vordatiert worden bin und eigentlich erst eine Woche früher wäre, aber dem wurde nicht wirklich Beachtung geschenkt. Ja, und dann ging es eigentlich los mit ständigen Wachstumskontrollen. Ich wurde dann auch in ein Schwerpunktkrankenhaus geschickt, um dort nochmal genauer abzuklären, was da möglicherweise sein könnte. Und nach mehreren Wochen immer wieder Untersuchungen wurde dann schlussendlich von diesem Schwerpunktkrankenhaus Entwarnung gegeben und gesagt, dass das Kind wahrscheinlich einfach einen schmalen Kopf hat. Und der Oberarzt dort hat dann auch gemeint, er fragt sich, warum ich eigentlich hierher geschickt wurde. Er glaubt, ich bin da einfach in so eine Spirale hineingeraten, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre, das so genau und engmaschig zu kontrollieren. Und wurde dann wieder in das Krankenhaus zurücküberwiesen, in dem ich vorhatte zu entbinden, eben in einem Wiener Krankenhaus. Und hatte dort dann aber auch 14-tägig Wachstumskontrollen bis zur Geburt.
Haben dich diese Wachstumskontrollen beruhigt oder eher unrund gemacht?
Also mich haben diese Wachstumskontrollen total unrund gemacht. Ich habe wirklich so von Termin zu Termin irgendwie gelebt und gehofft, dass dann nicht wieder was schlimmer ist oder wieder was kleiner, was vorher dann schon gepasst hat. Also es war wirklich ständiges Sorgen machen und ja, also beruhigt hat mich das nicht. Aber andererseits in dem Moment, wo ich dann wieder dort war und den Termin hatte und die dann gesagt haben, okay, es passt, das Kind entwickelt sich an der Perzentile weiter, an der sehr niedrigen Perzentile, war ich schon kurzzeitig beruhigt, aber so grundsätzlich war ich eigentlich die ganze Schwangerschaft in Sorge und wirklich beruhigt war ich erst, als die Kleine geboren ist und ich gesehen habe, okay, es passt alles, sie ist gesund, sie ist nicht irgendwie zu klein oder der Kopf ist zu klein. Ja, also in der Schwangerschaft konnte ich dann auch gar nicht mehr auf meine Intuition und auf mein Gefühl hören, weil ich einfach so verkopft war.
Ja, sehr verständlich. Du hattest es gerade am Anfang schon erwähnt, die erste Geburt wäre eigentlich als Hausgeburt geplant gewesen und dann wurdest du eingeleitet und hast deswegen im Krankenhaus geboren. War das Thema Hausgeburt bei dir in dieser Schwangerschaft nochmal irgendwie präsent oder war es sofort klar, weil deine Schwester jetzt auch im Kreißsaal arbeitet, dass du dorthin gehst?
Es war sofort klar, dass ich will, dass mich meine Schwester begleitet zur Geburt und weil sie eben in einem Wiener Krankenhaus arbeitet, war das auch eigentlich die einzige Möglichkeit. Aber für mich wäre es sowieso keine Hausgeburt in Frage gekommen, weil ich einfach mit meiner ersten Geburtserfahrung ja, mich einfach im Krankenhaus irgendwie doch sicherer gefühlt habe.
Ja. Hast du in dieser Schwangerschaft nochmal irgendwas Geburtsvorbereitendes gemacht? Irgendwas, was du vielleicht anders machen wolltest oder was war da dein Weg dieses Mal?
Ich habe mir vorgenommen, dass ich wirklich viele Meditationen höre und mich auch so irgendwie auf die Geburt vorbereite, aber irgendwie ist das dann alles so überschattet worden von diesem ja, von dieser ständigen Wachstumskontrolle und dieser ständigen Sorge, dass ich echt überhaupt nicht mehr mich irgendwie entspannen konnte. Und ich habe einfach nur noch auf den Termin eben hingefiebert, dass die Schwangerschaft endlich vorbei ist.
Gegen Ende der Schwangerschaft wurdest du ja dann wieder oder wurde dir wieder zur Einleitung geraten. Wann war das? Wie lange warst du dort schwanger nach deiner eigenen Berechnung und wie lange nach dem Mutter-Kind-Fast?
Genau am Geburtstermin, also eigentlich bei 39 plus 0 war ich im Krankenhaus und da wurde mir geraten zur Einleitung mit der Begründung, dass das Kind klein ist. Und ich habe schon vorher damit gerechnet, also ich bin mit meiner Schwester ins Krankenhaus gefahren, schon gesagt, die wollen mich sicher einleiten. Und die Versorgung hat gepasst, die Plazenta hat gepasst, die Fruchtwassermenge hat gepasst, aber sie wollten mich trotzdem einleiten. Und ich habe dann aber gesagt, okay, zum jetzigen Zeitpunkt, am heutigen Tag, kommt es für mich nicht in Frage, weil meine große Tochter krank war. Also es ist ja wirklich schlecht gegangen. Die hatte die echte Grippe und hatte hohes Fieber und ich hätte überhaupt kein gutes Gefühl gehabt, da ins Krankenhaus zu gehen. Und wir haben dann vereinbart, dass ich 3 Tage später noch einmal komme. Genau.
Elisa, wie hast du diese Einleitung gesehen oder den Vorschlag zur Einleitung? Hast du es auch unterschreiben können?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch schon damit gerechnet, dass das sicher kommen wird, weil das immer wieder ein Thema war. Und es kommt auch immer darauf an, welche Ärzte gerade im Dienst sind. Manche sehen das ein bisschen enger, andere ein bisschen lockerer. Aber für mich war eigentlich von vornherein klar, wenn uns die jetzt vorschlagen, einleiten zu lassen, dann sagen wir machen das nicht. Und das hätte ich auch ehrlich gesagt 3 Tage später, 4 Tage später, 5 Tage später immer noch gesagt. Aber die Annalena war dann irgendwann so, dass sie gesagt hat, naja, aber wenn mir die Ärzte das raten, dann habe ich auch kein gutes Gefühl, da wieder nach Hause zu gehen. Und hat dann, ja, glaube ich, eigentlich, ja, konnte quasi nicht mehr Nein sagen, obwohl ich gemeint habe, du, wir machen das und wir tun alternativ und das, aber hat sich dann einfach auch nicht mehr gut gefühlt, was auch irgendwie verständlich ist, wenn Ärzte das sagen und man hat ja auch ein gewisses Vertrauen und denkt, die wissen, was sie tun und die werden schon ihre Gründe haben. Und deswegen sind wir dann eben schlussendlich ein paar Tage später wirklich zur Einleitung gefahren, was ja meiner Meinung nach, also ich glaube, wäre es jetzt meine Schwangerschaft gewesen, ist jetzt leicht zu sagen, aber glaube ich, hätte ich es noch weiter hinausgezögert mit dem Wissen, dass der Termin vordatiert worden wäre und alles gut ist und mein Kind halt einfach zart ist. Ja, wenn mein erstes Kind auch zart war und die ganze Familie zarte Köpfe hat, dann ja, also ich habe das Ganze nicht so dramatisch, dramatisch mir zu Herzen genommen wie die Annalena vielleicht. Aber ich war in dem Moment ja auch nicht die sensible Schwangere, die sich alles mehr zu Herzen nimmt als das rundherum.
Ja, absolut. Wie war es für dich organisatorisch, dass du, die ja Vollzeit im Krankenhaus arbeitest, bereit sein konntest, bei der Geburt dabei zu sein?
Also organisatorisch ist das ein ziemlicher Aufwand. Das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich das nicht mehr anbiete, weil Nachfrage wäre ja sehr viel da. Es ist nur so, dass wir im Krankenhaus uns für jeden Dienst dann quasi einen Hintergrund suchen müssten, dass wenn ich jetzt mit meiner Frau an dem Tag komme, wo ich Dienst hätte, muss eine Kollegin für mich einspringen und ich muss diesen Dienst dann im Nachhinein zurücktauschen und nachholen. Und das ist halt generell sehr schwierig, überhaupt für jeden Dienst mal jemanden zu finden, der den übernehmen könnte und halt gar nicht planbar.
Ja, das auch nochmal an dieser Stelle, warum es vielleicht nicht so viele Wahlhebammen gibt, wie es gebräucht würde, weil es einfach, wenn die Hebammen sowohl im Krankenhaus angestellt sein wollen und als Wahlhebamme arbeiten wollen, einfach um auch die Stabilität von einer Festanstellung zu haben, dass es dann wirklich schwierig wird. Aber Hut ab, dass du das gemacht hast für deine Schwester. Weil es eine Einleitung war, war es dann wahrscheinlich vielleicht ein bisschen einfacher, dass du einfach sagen konntest, okay, jetzt werden wir, also wird Annalena eingeleitet und jetzt weiß ich, für wie auch immer lange diese Geburt jetzt dauern wird, brauche ich dann ein Backup.
Genau, ich habe
auch sagen zu vorher, wo es um die Einleitung gegangen ist. Es war bei mir ja so, dass ich gewusst habe, weil ich vordatiert wurde um eine ganze Woche und bei meinem ersten Kind, 12 Tage über den Termin gegangen bin, dass bei mir dann auch der Gedanke da war, es wird auch 3 Tage oder 6 Tage später nicht von selbst losgehen, weil dann wäre ich ja gerade erst am Geburtstermin. Und die Sorge rundherum, eh schon um das Kind, und ich wollte eigentlich nur mehr, dass sie da ist und dass ich weiß, es ist alles gut, hat das natürlich dann noch bestärkt. Und ich habe dann zu Elisa gesagt, ganz ehrlich, es ist egal, ob ich heute eingeleitet werde oder in einer Woche. Weil es wird wahrscheinlich eh nicht von selbst losgehen mit dem Vordertieren und dann der Tatsache, dass ich beim ersten Kind ohne Vordertieren um 12 Tage über den Termin gegangen bin. Und dann habe ich einfach gesagt, es ist egal, machen wir es einfach.
Ja, weil einfach bei dir wahrscheinlich dieses, okay, es kann noch 3 Wochen dauern, bis es überhaupt losgeht und du einfach die Sorge hattest um das Kind, verständlich.
Und es ist ja auch, also es ist auch sehr viel Kopfsache natürlich mit dabei, ja. Und die Annalena hat die gesamte Schwangerschaft über schon gesagt, sie braucht sich eigentlich gar keine Sorgen zu machen, wann es losgeht und ob das jetzt Wehen sind oder nicht, weil sie weiß ganz genau, sie geht mit ihrer gepackten Tasche ins Krankenhaus und wird wieder sowieso wieder eingeleitet. Ja, deswegen habe ich mir dann gedacht, egal wie lange wir warten, wenn sie 9 Monate lang der Meinung ist, sie geht mit ihrer Tasche ins Krankenhaus und wird eingeleitet, dann wird das auch so sein. Dann wird es auch nicht von selber losgehen. Deswegen hat das auch gar keinen Sinn, weil jetzt sie noch zu irgendwas zu überreden, ja, weil dann stehen wir wirklich 3 Tage später zur Einleitung wieder da.
Ja. Der Tag der Einleitung, wie ging's los?
Also wir sind, die Elisa ist zu mir gekommen und wir sind öffentlich angereist nach Wien und ich wurde dann eingeleitet mit der Tablette, die man oral einnimmt, alle 4 Stunden.
Am Guster?
Genau. Und ich hatte dann nach der 4. Gabe auch Wehen und wir sind auch schon in den Kreissaal gegangen. Und die ganze Nacht habe ich so dahin geweht, aber es waren irgendwie keine richtigen Wehen, aber es waren doch Wehen da. Und um 5 Uhr in der Früh sind die Wehen dann weniger geworden. Und um 9 Uhr habe ich das nächste Mittel bekommen. Das war dann das Propes-Bändchen, genau. Also das Prostaglandin-Bändchen. Da habe ich dann 3 Stunden geschlafen. Genau, da hast du mir, glaube ich, auch irgendwas gegeben, oder, dass ich schlafen kann, Elisa?
Ja, ich glaube, Pasetan und Psychopax-Tropfen mal für Psyche ein bisschen zum Runterkommen.
Weil ich einfach schon total K.O. war von dieser Nacht wieder. Genau, da konnte ich dann wirklich 3 Stunden gut schlafen und es ist den ganzen Tag wieder nichts passiert. Und am Abend sind dann wieder Wehen gekommen. Es war wieder das Gleiche. Es waren wieder Wehen, aber keine wirklichen Geburtswehen. Ich war die ganze Nacht schlaflos, aber es hat sich eben auch nichts am Muttermund getan. Und ich war dann wirklich deprimiert am nächsten Morgen und wir haben uns dann abgesprochen und haben dann gesagt, okay, wir probieren es, wir versuchen da nachzufragen, ob ich vielleicht noch einmal nach Hause gehen darf. Und wir hatten doch, glaube ich, auch ein Glück mit der diensthabenden Ärztin, die mich dann untersucht hat und nochmal Fruchtwassermenge und alles kontrolliert hat und gesagt hat, okay, sie kann das verantworten, ich darf noch einmal für eine Nacht nach Hause gehen. Und habe dann am Vormittag das Krankenhaus verlassen und wir haben vereinbart, dass ich am nächsten Tag um 16 Uhr wiederkomme und wir machen dann eben mit der Einleitung weiter.
Stelle, wie soll ich nochmal kurz fragen, Angusta ist ja ein Mittel, das angewandt wird, wenn der Gebärmutterhals, der Muttermund noch nicht wirklich geöffnet ist. Was genau macht das Medikament? Und dann später kam ja das Prostaglandin-Bändchen, was, glaube ich, erst angewandt wird, wenn der Muttermund schon ein bisschen geöffnet ist. Dass du einfach nochmal so ein bisschen technisch zu den Sachen was erzählst.
Also grundsätzlich, also es sind alles Prostaglandine, ja, egal ob jetzt Bändchen, Gel, Tabletten, es ist nur die Darreichungsform ist eine andere. Und die eigentliche Überlegung war, dass wir der Annalena die Tabletten geben, weil wir uns gedacht haben, okay, der Muttermund ist zwar noch eher unreif vom Befund her, aber sie bekommt das zweite Kind. Und mit diesen Tabletten kann man ja mal erste Gabe geben, zweite Gabe geben und jederzeit aufhören. Ja, man braucht nicht die vollen Tabletten, sondern wenn es vorher schon losgeht, kann man aufhören und haben uns gedacht, probieren wir mal das, vielleicht reicht das ja quasi aus. Ja. Und nachdem sich dann aber nichts getan hat, hat sie am zweiten Tag dann das Propesbändchen bekommen, was eigentlich, also es sind auch Prostaglandine, das ist halt vaginal verabreicht und das gibt in einem gewissen Zeitraum immer wieder Prostaglandine ab. Aber vom Muttermundsbefund her ist eigentlich beides für einen sehr unreifen Befund gedacht. Genau.
Okay. Das heißt, 2 Tage Einleitung, dann seid ihr alle nochmal nach Hause gegangen, habt euch ausgeruht, hoffentlich. Annalena, wie ging es dir da mental? Konntest du dich überhaupt noch entspannen oder warst du schon genervt und frustriert?
Ja, ich war dann froh, dass ich nach Hause gehen durfte noch einmal und habe da wirklich mit meiner kranken Tochter zu Hause geschlafen. Den ganzen Nachmittag und auch die ganze Nacht. Und ja, habe mir gedacht, vielleicht geht's ja los, wenn ich wieder zu Hause bin, wenn ich mich entspanne, wenn ich in meiner gewohnten Umgebung bin. Aber es ist tatsächlich nichts passiert. Ich habe die ganze Nacht wirklich geschlafen wie ein Stein und bin am nächsten Tag dann einfach wirklich ausgeschlafen und motiviert wieder ins Krankenhaus gefahren und habe gewusst, okay, jetzt gehe ich definitiv nicht mehr ohne Baby nach Hause.
Okay, was waren dann die nächsten Schritte der Einleitung?
Ich habe dann um 17 Uhr die erste Gabe von einem Prostaglandin-Gel bekommen. Also es wurde wieder genau so weitergearbeitet mit einem Prostaglandin, weil der Muttermund nach wie vor sehr unreif war. Also es war zwar alles weich, die Ärztin hat gesagt, es ist alles weich und ganz locker, aber es geht halt eben nicht auf. Und 6 Stunden später dann die zweite Gabe von dem Prostaglandin-Gel. Dann waren die Wehen wieder da, es war dann in der Nacht oder es war Mitternacht oder so. Genau, die Wehen waren wieder da, wir sind wieder in den Kreißsaal gegangen. Und es war wieder das Gleiche, es waren Wehen da, aber keine richtigen Geburtswehen. Ich konnte zwischendurch auch ein bisschen schlafen. Am Muttermund hat sich immer noch nichts getan. Also es war so wie die ganze Zeit ein Zentimeter oder ein Finger weit offen und alles butterweich, aber mehr halt auch nicht. Genau, und dann haben wir uns beraten untereinander und meine Schwester hat dann auch mit ihren Kollegen mit den Diensten gehalten, wie wir weiter tun. Genau, und dann waren eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder ein Arzt legt mir um 6 in der Früh ein weiteres Prostaglandin-Medikament oder wir versuchen, die Fruchtblase zu öffnen. Genau, Elisa, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
Also für mich war es auch, kurz noch um auf das davor einzugehen, dann wirklich auch, ich glaube, als Schwester einfach schon schwierig, weil die Annalena die dritte Nacht gedacht hat, sie hat jetzt Wehen und gesagt hat, ich habe jetzt schon Schmerzen und ich habe Wehen und ich mir einfach nur gedacht habe, oh Gott, sie tut mir so leid, weil ich sehe, sie hat Wehen, sie leidet, aber das sind keine richtigen Wehen, ja, aber das kann man halt auch nicht sagen, aber ich habe gewusst, oh Gott, ja, ich weiß, sie veratmet und es tut weh, aber man weiß einfach, das sind jetzt diese Einleitungswehen, ja, das Prostaglandin verursacht diese Wehen, aber die sind zu kurz, zu ineffektiv, da wird nichts passieren und habe mir schon gedacht, gut, wie machen wir dann weiter, wenn in der Früh der Muttermund immer noch geschlossen ist und der Befund immer noch der gleiche ist wie vor 3 Tagen. Und bin dann eben zu meinen Kolleginnen gegangen und dann haben wir eben gesagt, entweder sie bekommt noch eine Prostin-Tablette oder wir machen eben die Fruchtblase auf. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann probieren wir das mal. Und es ist so, dass bei der Annalena der Muttermund wirklich sehr, sehr weit nach hinten verzogen ist. Also das habe ich glaube, in meinen 3,5 Jahren vielleicht ein zweites Mal getastet, ja, dass das so weit hinten ist, dass man da fast gar nicht drankommt und dann nur ein Finger geöffnet und da versuchen, die Fruchtblase aufzumachen. Ich habe es versucht, aber ich habe dann einfach gesehen, wie schmerzhaft es für sie ist und dass ihr da fast schon die Tränen runtergelaufen sind. Und das war dann irgendwann der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich weiß, es wäre jetzt das Richtige und dann würde sie wirklich gut anwehen, aber als Schwester bringe ich es einfach nicht übers Herz, ihr da jetzt so weh zu tun. Und habe dann eben gesagt, ich würde mal mit meinen Kolleginnen reden und bin gleich wieder da. Und habe dann eben eine Kollegin geholt und sie gebeten, ob sie es vielleicht versuchen könnte, weil ich es einfach nicht übers Herz bringe, wenn ich sehen muss, wie sehr sie da leidet. Und meine Kollegin ist dann eben gekommen und hat es dann geschafft, die Fruchtblase aufzumachen. Zwar unter Tränen, aber es war für mich trotzdem leichter, dass ich das quasi abgeben konnte, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt diesen Schmerz nicht zugefügt. Ja, aber es war wirklich gut, dass da eben noch jemand da war, der das machen konnte, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst weitergemacht hätte.
Das finde ich gerade spannend. Also ich verstehe es total, dass man der eigenen Schwester kein solches Leid zuführen möchte. Wenn es eine andere Frau gewesen wäre, wäre es dir leichter gefallen?
Ich glaube schon, weil die emotionale Ebene, also wenn eine andere Frau jetzt Schmerzen hat und leidet, ja, dann leidet sie auch und dann tut sie mir auch leid. Und natürlich, ich frage immer, wenn es dir weh tut, dann hör mal auf und dann machen wir nicht weiter und so. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes zu sehen, wenn die eigene Schwester jetzt Schmerzen hat. Und wenn eine andere Frau zugestimmt hätte und gesagt hätte, ja, bitte mach das. Und es ist egal, wenn es nicht mehr geht, dann sage ich dir Bescheid, dann hätte ich es wahrscheinlich schon geschafft. Natürlich mit der Zustimmung der Frau, aber es wäre mir leichter gefallen, ja.
Ja, das verstehe ich. Du hast gerade auch noch gesagt, dass der Muttermund von der Annalena so weit nach hinten verzogen war, was ja, wenn man sich anatomisch betrachtet, etwas ist, dass vielleicht die Mutterbänder in der Schwangerschaft schon verkürzt waren oder die anderen Bänder, die an der Gebärmutter anliegen. Wenn sowas aufkommt, du hast gesagt, du siehst es sehr, sehr selten, dass es so weit nach hinten verzogen ist. Gibt es da irgendwas, was ihr als Hebammen machen könnt, um die Position vom Muttermund zu verändern oder von der Gebärmutter insgesamt?
Normalerweise ist das eben im Geburtsprozess dann nicht mehr der Fall, dass der Muttermund so weit nach hinten verzogen ist, weil sich eben die Gebärmutter in der Schwangerschaft schon so ein bisschen aufstellt quasi und der Muttermund dann weiter nach vorne kommt. Man merkt auch im Laufe der Geburt, ja, es kann schon sein, dass eine Frau, die jetzt zur Einleitung kommt, der Muttermund ein bisschen weiter hinten ist, aber sobald sie Wehen hat, kommt er eigentlich in 99% der Fälle nach vorne. Und das war eben bei der Annalena nicht der Fall. Und das Einzige, was man eben machen kann, ist, dass man diesen Muttermund versucht, so ein bisschen nach vorne zu ziehen. Und in manchen Fällen bleibt er dann auch vorne. Das ist nur extrem unangenehm für die Frauen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist in weiterer Folge dann noch passiert, ne?
Als dann die Fruchtblase geöffnet war, dazu hätte ich noch eine Frage, Elisa, weil Fruchtblase öffnen wird meines Wissens nur gemacht, wenn das Kind schon recht tief im Becken ist, weil ja sonst die Gefahr auch besteht von einem Nabelschnurvorfall. Das heißt, Kind war schon tief im Becken.
Das Köpfchen vom Kind war schon tief im Becken, also das war direkt, man konnte mit einem Finger quasi hinein in den Gebärmutterhals und da war dann auch direkt das Köpfchen. Nur bei so einem Befund wäre jetzt der Nabelschnurvorfall auch keine Gefahr, weil der ja quasi nirgendwo hinfallen kann, wenn der Muttermund so gut wie geschlossen ist. Aber sonst, wenn der Muttermund jetzt weiter offen wäre, dann wird das natürlich nur gemacht, wenn der Kopf direkt im Becken ist und sich auch nicht mehr irgendwie wegschieben lässt.
Das macht Sinn, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass wenn der Muttermund noch geschlossen ist, die Nabelschnur auch nirgendwo hinfallen kann. Okay, Fruchtblase war geöffnet. Annalena, wie ging es dir damit? Fing die Wehen dann an, intensiver zu werden?
Also diese Blaseneröffnung war wirklich, also das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also es war so extrem schmerzhaft und schrecklich, also wirklich. Und der Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, war auch genau der Moment, wie die Blase gesprungen ist. Aber ich hätte es keine Sekunde länger mehr ausgehalten. Es war wirklich, aber die Kollegin von der Elisa war wirklich so wertschätzend und so lieb und einfach, ich habe mich keine Sekunde irgendwie unwohl gefühlt. Also es war für mich klar, dass das jetzt einfach gemacht werden muss, wenn ich will, dass da jetzt endlich was passiert. Und ich war da in vollstem Einverständnis und die hat das wirklich so toll und wertschätzend gemacht. Und ja, ich habe dann geweint vor Schmerzen und vor Erleichterung gleichzeitig, dass es funktioniert hat. Und ab diesem Zeitpunkt haben dann wirklich die richtigen Wehen eingesetzt. Also es ist dann wirklich schnell gegangen, dass einfach dann richtige Wehen da waren.
Genau. Ja, mir ist gerade noch eine letzte Frage an dich, Elisa, zur Eröffnung der Fruchtblase eingefallen. Mhm. Hat deine Kollegin das mit den Fingern gemacht oder mit so einem kleinen Häkchen? Weil ich höre immer wieder, dass manchmal auch so ein kleines Häkchen verwendet wird. Bei mir bei der Hausgeburt hat die Hebamme es einfach mit den Fingern gemacht. Da war aber auch der Muttermund schon vollständig eröffnet und das Kind war schon Mitte des Beckens. Kannst du dazu noch kurz was erzählen, wie das gemacht wird?
Mit so einem Häkchen, also es gibt da zwei verschiedene. Es gibt so einen Blasenhaken, der wird eigentlich nicht mehr verwendet. Ja, das ist wie so ein richtiges Instrument, das eingeführt wird. Und das Zweite, was du jetzt gesagt hast, ist eben wie so ein Fingerling, den man sich über den Zeigefinger stülpt, der vorne so einen ganz ein mini kleines Plastikhäkchen dran hat, mit dem man quasi diese Fruchtblase so ein bisschen anritzen kann, dass sie springt. Ja, nur mit den Fingern, das ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Es kommt auch immer darauf an, wie robust die Fruchtblase ist. Es gibt welche, das ist nur so eine ganz, eine dünne Haut, da hat man das Gefühl, die springt jetzt, wenn ich zu fest ankomme. Aber andere, da kannst du selbst mit diesem Häkchen 3 Minuten lang herumprobieren, bis du es schaffst, dass sie endlich springt.
Das war ja bei mir, glaube ich, auch der Fall, oder? Sie hat da lang herumgetan und es war noch dazu der Kopf so nah. Also sie musste da auch aufpassen, dass sie nicht den Kopf verletzt, oder? Mit diesem Häkchen.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht verschiedene... Also klar, wenn der Kopf da ist, dass man da aufpassen muss, dass man da nicht irgendwie rumstochert. Okay, die Wehen gingen dann weiter. Wie schnell war dann der Fortschritt der Geburt?
Also ich glaube, es war 6 Uhr in der Früh, als die Blase aufgemacht wurde, circa. Ja, ja, der Muttermund war dann, glaube ich, recht schnell, bei 3 Zentimeter. Ich bin dann in die Badewanne gegangen und habe dann auch ein paar Stunden in der Badewanne verbracht und veratmet. Und um 10 hast du dann zu mir gesagt, ich soll mal aus der Wanne kommen, du würdest mal gerne ein CTG schreiben. Und da sind die Herztöne vom Kind in der Wehe eben dann so total abgefallen. Also da hast du dann gesehen, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas passt nicht. Sie fällt eben mit den Herztönen so ab in den Wehen und da war der Muttermund dann 5 Zentimeter eröffnet. Genau, und dann hat die Lisa eben festgestellt, dass der Muttermund so extrem nach hinten geneigt ist und das Kind einfach an die falsche Stelle gedrückt wurde von der Wehe. Oder Elisa, erklär du das am besten.
Mhm. Ja. Also genau, sie war dann circa 2 Stunden in der Wanne und dann ist sie mal raus aus der Wanne. Wir haben ein CTG geschrieben und dann waren sogenannte frühe Dezelerationen im CTG ersichtlich, was einfach nur ein Hinweis darauf ist, dass das Kind eben Druck verspürt, ja, dass der Kopf irgendwie zusammengedrückt wird und dass das Baby einfach schon merkt, okay, da ist jetzt mehr Druck da, als vielleicht vorher war. Und dann habe ich sie untersucht und der Muttermund war, wie gesagt, bei 5 Zentimeter, aber immer noch so weit nach hinten verzogen, dass selbst wenn die Wehe das Baby jetzt nach unten drückt, aber die Öffnung so hinten ist, dass das Baby quasi nicht direkt auf die Öffnung drückt, dann entsteht natürlich Druck, ja, und er ist aber jetzt nicht effizient, weil der Muttermund ja dadurch auch nicht weiter aufgehen kann, weil der Druck ja an der falschen Stelle ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, Annalena, wir probieren jetzt was, wenn es für dich okay ist. Ich würde gerne mal schauen, ob sich dieser Muttermund jetzt bei 5 Zentimeter so ein bisschen nach vorne ziehen lässt. Ja, dass einerseits das CTG besser ist, weil das Baby nicht mehr so einen Druck hat, weil da, wo es dagegen drückt, auch quasi etwas nachlässt und etwas aufgeht und andererseits der Muttermund aufgeht. Und das haben wir dann auch versucht und man hat sofort gesehen beim CTG, also dem Baby hat super gut gefallen, wenn ich das gemacht habe, aber für die Annalena war es natürlich total unangenehm und schmerzhaft. Genau.
Kannst du da kurz beschreiben, wie sie das macht?
Also man geht eben wie bei der vaginalen Untersuchung mit zwei Fingern zum Muttermund und dann versucht man einfach, diese Finger so Richtung vorne, also Richtung Bauchseite der Frau so ein bisschen nach oben zu ziehen. Und das ist in dem Fall so, das funktioniert eigentlich meistens sehr gut, wenn der Muttermund sehr weich ist und bleibt dann oft auch so vorne. Nur bei der Annalena hat sich das, sobald man losgelassen hat, wieder nach hinten verzogen. Und ich hätte das einfach mehrere Wehen lange, nämlich in der Wehe machen müssen, wenn auch der Druck am stärksten ist, wenn es natürlich noch viel unangenehmer ist, das nach vorne zu ziehen, damit der Kopf da auch richtig die richtige Position findet, um drauf zu drücken, dass das dann auch so bleibt.
Klingt auf jeden Fall sehr unangenehm.
Ja. Sehr unangenehm, und ich kannte das Prozedere auch schon von meiner ersten Geburt, weil da hatten wir das gleiche Thema. Und da hat mir die Hebamme das eben auch vorgezogen, mehrere Wehen lang. Und jetzt, also bei dieser Geburt war dann einfach, also ich habe gesagt, ich halte das nicht aus, ich brauche ein Schmerzmittel. Und dann habe ich eben auch ein Schmerzmittel bekommen. Über die Vene habe aber da nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Und das Schmerzmittel hat immer gesagt, jetzt entspann dich mal. Und das, es ist jetzt die Hälfte reingelaufen und so, jetzt wart mal ab. Und ich habe gesagt, nein. Ich halte das nicht mehr aus, ich will eine PDA. Und die Lisa so, na, bist du dir sicher? Und na, und wirklich? Und jetzt warte mal. Und ich habe gesagt, nein, also meine Entscheidung ist gefallen. Ich will eine PDA, bitte hol einen Anästhesisten. Genau.
Ganz kurz, welches Schmerzmittel war das, was da intravenös gegeben worden ist?
Das war ein Nubain, ein Nalbuphin.
Okay. Als dann der Anästhesist oder die Anästhesistin kam, ging es dann schnell mit der PDA?
Ja, es ging total schnell. Also mir ist es vorgekommen wie eine Ewigkeit und ich war auch etwas betüdelt von diesem Nalbuphin. Das macht ja auch ein bisschen lustig. Und habe dann da zu dem Arzt auch gesagt, wie lange das denn dauert und das kann nicht sein, dass das eben so lang dauert. Und der hat dieses Bestes gegeben und die Lisa hat gesagt, das war wirklich, es hat perfekt funktioniert und die PDA ist nach 10 Minuten perfekt gelegen. Und es war dann wirklich so, dass ich, also die PDA ist gelegen und 10 Minuten später waren meine Schmerzen weg. Also ich hatte überhaupt keine Schmerzen mehr und dann ist so der Gedanke gekommen, ich lasse mein Kind im Stich, weil ich habe keine Schmerzen mehr und sie bekommt aber die Wehen die ganze Zeit voll ab, so wie vorher eben auch. Und ich habe mich wirklich plötzlich nicht mehr gefühlt, als würde ich mich in einer Geburt befinden. Also es ist echt irre gewesen, von einer Sekunde auf die andere einfach keine Schmerzen mehr zu haben. Und genau. Und unter der PDA konnte die Elisa dann auch super den Muttermund vorziehen und das da alles machen, dass es dem Baby gut geht, dass die Herztöne wieder passen. Und ich hatte einfach keine Schmerzen mehr, genau. Konnte aber trotzdem alles bewegen. Also es ist eine sogenannte Walking PDA. Ich konnte auch mit Hilfe aufstehen, auf die Toilette gehen. Also es war nicht so, dass es irgendwie ein unangenehmes Gefühl in den Beinen oder so war, sondern ja, es hat wirklich den Zweck erfüllt und einfach nur die Schmerzen weggemacht, aber alles andere hat super funktioniert weiterhin.
Also eine PDA, wie sie idealerweise sein soll. Elisa, du hast ja noch versucht, Annalena vielleicht von der PDA abzuhalten. Was waren da deine Gedanken?
Meine Gedanken waren, dass es beim zweiten Kind meistens einfach sehr schnell geht und ich mir gedacht habe, wir schaffen das jetzt noch, es wird nicht mehr lange dauern, ein bisschen noch und dann kommt das Kind. Und mein Hintergedanke schon auch war, wenn wir jetzt die PDA geben, dann verzögert das natürlich alles nach hinten. Wenn wir die PDA geben, kann es sein, dass die Wehen weniger werden, dass wir dann ein Wehenmittel brauchen, damit was weitergeht. Und dieser ganze Ablauf ist eben in meinem Kopf so abgelaufen und ich habe mir, also wäre es jetzt das erste Kind gewesen, hätte ich gesagt, ja passt, machen wir, dann hast du mal eine Pause, ist vielleicht in der Situation eine gute Idee. Aber da es das zweite Kind war, habe ich mir schon gedacht, boah, schaffen wir das nicht vielleicht ohne, jetzt sind wir schon bei 5 Zentimeter, jetzt geht es super voran, jetzt haben wir bald das Kind. Aber im Nachhinein war es dann auch für die Annalena die richtige Entscheidung.
Ja, und die Elisa kannte ja auch meine Einstellung. Und meine Einstellung war keine Einleitung, keine Medikamente, keine Wehenmittel. Alles so natürlich wie möglich. Und in der Situation hat sie dann natürlich gesagt, bist du dir sicher? Und PDA, das wolltest du eigentlich auf keinen Fall. Und ich habe dann aber gesagt, ich bin mir sicher und ich will das jetzt. Und es war auch rückblickend von mir aus betrachtet wirklich die beste Entscheidung.
Die Annalena hat doch gesagt, also ich habe gesagt, bist du dir sicher? Und sie meinte, ja, Elisa, ich bin mir sicher, nach meiner ersten Geburt muss ich mir jetzt wirklich nichts mehr beweisen. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, da hat sie recht, wir machen eine PDA.
Okay, Annalena hat ja gerade schon gesagt, dass du, Elisa, dann mit der PDA ganz gut den Muttermund immer weiter nach vorne ziehen konntest, auch unter den Wehen. Wie lange hat es dann gedauert bis zur vollständigen Eröffnung?
Das ging dann eigentlich recht schnell. Also die PDA, das war, glaube ich, wann war das? Um
12,
circa Mittag herum, dass wir den Anästhesisten gerufen haben. Dann habe ich ein paar Wehen lang untersucht und da ist mir wie der Muttermund so unter den Fingern schon entglitten, weil durch die PDA natürlich auch dann so die völlige Entspannung und das völlige Lockerlassen so eintritt und ich habe den Muttermund so ein bisschen nach vorne gezogen und dann war plötzlich 6, 7, 8 und dann 9 Zentimeter und dann war nur mehr vorne so ein kleiner Muttermundsrest und und ab dann habe ich eigentlich gesagt, okay, gut, der Muttermund ist jetzt vorne, jetzt kann er auch nirgends mehr irgendwo nach hinten rutschen und ab dem Moment, wo er dann vollständig geöffnet war, war dann auch, ich glaube, 20 Minuten später das Kind da. Aber da war davor noch das Thema, dass durch die PDA die Wehen weniger geworden sind, die Abstände größer und einfach ein bisschen weniger Druck da war. Und deswegen haben wir dann zum Ende hin auch noch Wehenmittel angehängt, aber in ganz geringer Dosierung eigentlich. Wirklich nur so für diesen letzten Power.
Und wie war das mit der PDA? Habt ihr die irgendwann ausschleichen lassen?
Wir haben die PDA ist gelegt worden und aber nie wieder nachgespritzt worden, weil dann eigentlich eh schon das Kind kam. Also da hätte es dann auch gar keinen Sinn mehr gemacht, die nochmal nachzuspritzen, weil in dem Moment dann eh nicht mehr der Schmerz das Vorrangige war, sondern einfach nur mehr der Druck und den kann die PDA sowieso auch nicht nehmen und den brauchen wir ja auch, damit sie weiß, wann wehe ist und wann sie schieben muss.
Okay, Annalena, wie war es für dich die letzte Phase der Geburt, bis dein Kind dann da war?
Ich bin dann auch aufgestanden, weil ich unbedingt in einer aufrechten Geburtsposition sein wollte und habe da eben mein Becken gekreist und bin rauf und in die Kniebeuge und habe da so herumgeturnt. Und die Wehen sind einfach langsam wieder zurückgekommen, aber ich wusste auch, die sollen jetzt zurückkommen, weil das das Ende ist und weil das Baby jetzt einfach auf die Welt kommen wird. Genau, irgendwann waren die Wehen komplett zurück. Also ich kann nicht sagen, dass ich dann irgendwie noch weniger Schmerzen hatte, weil die PDA hat dann irgendwann einfach nicht mehr gewirkt. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich schon dann Presswehen hatte. Also ich hatte nicht so dieses arge Bedürfnis mitzuschieben. Aber Lisa hat dann gesagt, na, du kannst mal versuchen, ob du vielleicht schon mitschieben kannst. Genau, aber so richtig, dass es mich so überkommen ist, dass ich das Bedürfnis hatte, mitzuschieben, das war wirklich erst bei den letzten Wehen, als sie dann geboren ist. Aber ich war auf jeden Fall in einer aufrechten Geburtsposition, wie ich mir das vorgenommen habe und bin dann in dem sogenannten Hirtenstand gewesen. Also ein Knie war am Boden und ein Bein war aufgestellt. Genau.
Und wo warst du, Elisa? Warst du vor oder hinter Annalena, um das Kind aufzufangen?
Eigentlich daneben, würde ich sagen, weil sie ist so am Bett gelehnt, auf der Matte, am Boden. Und ich war davor noch recht beschäftigt, weil dann alles irgendwie so schnell gegangen ist, habe ich uns noch was vorbereitet. Und dann haben wir uns auch vorgenommen, die Geburt zu filmen. Und dann habe ich noch das Stativ aufgebaut und das Handy hergerichtet und dann wollte sie noch aufs Klo gehen und dann war eh irgendwie alles ganz viel und plötzlich kam dann eh dieser Pressdrang. Da bin ich dann eigentlich einfach nur daneben gesessen, habe ja ein warmes Tuch am Darm gehalten und kurz danach ist die Inga schon geboren.
Hast du sie dann aufgefangen, Elisa, und Annalena gleich hochgereicht?
Ich habe sie aufgefangen. Sie ist in einer Wehe da rausgeflutscht und habe sie dann mal auf die Matte gelegt, mit einem warmen Tuch mal abgetrocknet und zugedeckt und dann zu Annalena gesagt, schau mal, sie ist da, du kannst sie dir hochnehmen, du darfst sie berühren, setz dich nach hinten und nimm sie dir. Und das hat dann, also die Annalena war dann, glaube ich, einfach so überwältigt, dass es jetzt vorbei ist und hat es noch gar nicht richtig realisiert. Und für mich hat das so lange gedauert. Also ich glaube, das sind sicher 2 Minuten vergangen, wo die Inga da einfach nur gelegen ist und ab der ersten Sekunde gebrüllt hat. Und die Annalena einfach auch gebraucht hat, bis sie bereit war, ihr Kind jetzt auch wirklich hochzunehmen. Aber das hat sie dann selber gemacht, ja.
Genau, also es war so, dass ich einfach total überwältigt war, dass es vorbei war. Dann war sie da, sie hat geschrien. Ich habe sie sofort so gescannt, von oben bis nach unten schaut irgendwie der Kopf zu klein für den Körper aus. Ist der ganze Körper irgendwie sehr zart, aber habe dann eigentlich gleich festgestellt, dass sie ganz normal und auch nicht sonderlich zart ausschaut. Aber ich habe wirklich den Moment für mich gebraucht, um durchzuatmen und konnte sie auch nicht gleich nehmen. Also wir haben dann am Video auch geschaut, es waren, glaube ich, wirklich 2 Minuten. Sie ist einfach da gelegen und hat geschrien. Rückblickend total arg, aber irgendwie habe ich das in dem Moment gebraucht, dass ich mal so bei mir wieder ankomme. Genau, und dann habe ich mich zurückgesetzt. Und es war ja irgendwie so, wir waren am Boden, ne, und die Nabelschnur war noch dran. Mein Partner, der war ursprünglich vor mir am Bett. Also ich habe mich aufs Bett gestützt, er war auf der anderen Seite am Bett. Der ist dann auch auf die andere Seite gekommen und hat sich hinter mich gesetzt. Genau, und dann habe ich sie hochgenommen und dann sind wir, glaube ich, recht schnell dann aufs Kreisbett wieder rauf
gegangen. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Plazenta hinterher kam?
Nicht lang, ich glaube in den nächsten 10 Minuten.
Okay, und jetzt oben schon, ja.
Wie groß war deine Tochter, wie schwer war sie und wie war auch die Plazenta, weil da ja immer die Sorge war, dass das Kind vielleicht unterversorgt ist?
Sie hatte 3150 Gramm und war 50 Zentimeter groß und der Kopfumfang war 34 Zentimeter, also es war wirklich alles komplett in der Norm.
Und die Plazenta war auch ganz normal?
Ja, passend zum Kind. Also jetzt nicht irgendwie extra klein, extra groß, ganz normal.
Das heißt, es hat sich dann wirklich bestätigt, dass in der Schwangerschaft viel Aufregung um nichts war.
Genau, ja.
Wie lange wart ihr dann im Krankenhaus, bevor ihr nach Hause gefahren seid und wie war der Stillstand?
Also der Stillstand war gut, ich habe sie direkt im Kreißsaal noch angelegt, sie hat auch sofort getrunken und ich war dann 2 Nächte im Krankenhaus und bin dann nach Hause gegangen, genau.
Elisa, magst du noch abschließend was zu der Geburt sagen aus deiner Sicht?
Ich habe mir ehrlich gesagt im Vorhinein gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich mir gedacht habe, das wird schon alles gut gehen. Ich war bei der ersten Geburt dabei. Es ist jetzt das zweite Kind. Die kommen ja meistens schnell und unkompliziert und das passt schon alles. Und dann war es aber wirklich so, also nach dem ersten Einleitungszyklus, als sie nochmal nach Hause gegangen ist und dann wiedergekommen ist, da war ich dann irgendwann auch an dem Punkt, wo ich einfach mir gedacht habe, oh Gott, also ich habe mir das wirklich einfacher vorgestellt, aber auch vom psychischen her, also weil es einfach auch so schwierig war, ja da so lange zuzuschauen und jede Nacht hat sie wieder gedacht, sie hat Wehen und ihr dann zu sagen, das ist aber noch nichts und jetzt wir brauchen mehr und das und das und ab dem Moment, wo dann die Fruchtblase offen war, ist es mir richtig also da war ich auch richtig erleichtert und ab dem Moment ist es mir auch super leicht gefallen, sie zu betreuen, weil das war dann Geburt. Ab da war Geburt. Alles davor war ja so kräftezehrend und erschöpfend. Und
vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Geburtsgeschichte von Annalena. Wie immer freue ich mich über deinen Support für den Podcast. Du kannst mich unterstützen mit einer Spende auf buymeacoffee.com/Geburt. Auch über Sternebewertungen in deiner Podcast-App und einer Bewertung oder einem Kommentar bei Apple Podcast bzw. Spotify freue ich mich immer sehr. Auch hilft es mir, wenn du einfach anderen von dem Podcast erzählst oder eine Folge verschickst an Freunde und Verwandte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.